Ja, bei der Lesung aus dem Matthäusevangelium habe ich gerade gedacht, wie viele Schauermärchen auch erzählt wurden damals durch die Soldaten oder auch heute. Jesus ist einfach gekommen und erschienen und hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und damit, auch wenn solche Dinge erzählt werden, hat er letztendlich durch seine Gegenwart einfach bewiesen, was wahr ist. Und heute geht es jetzt in der Predigt um eine fundamentale Basis. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was das ist. Es geht um eine notwendige Grundlage. Ein Fundament, ein Ausgangspunkt und eigentlich müsste man sogar besser sagen, das Fundament und den entscheidenden Ausgangspunkt eines neuen Lebens. Darum soll es heute gehen. Alle Dinge in dieser Welt, auch ganz menschliche Dinge, wenn die keine Luftnummern sein wollen oder keine Luftgespinste, dann brauchen die ein Fundament. Das ist ganz selbstverständlich. Sie brauchen eine Basis, wie bei einem Gebäude. Hier zum Beispiel in dem Gebäude, in dem wir uns jetzt aufhalten, da ist klar, das hat ein Fundament. Sonst würde das nicht so stehen können. Jeder Bauherr weiß das. Der erste Schritt bei einem Hausbau ist immer das Fundament. Ich hoffe, Fabian, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Darauf wird die Bodenplatte gegossen oder der Keller gebaut und ohne diese Grundlage kann kein Gebäude bestehen. Vielleicht kann man auf Sand eine kleine Hütte bauen am Strand, aber ein Haus wird dann nicht stehen bleiben. Auch die Physik, meine Augen wandern jetzt zum Kevin, wo ist er? Genau, da hinten, ich hoffe, ich sage auch was Richtiges jetzt. Auch die Physik hat eine notwendige Grundlage. Und das ist die Mathematik. Zumindest ist das eine wichtige Grundlage. Es ist ein ganz fundamentales Werkzeug in der Physik. Durch Formeln, durch Berechnungen kannst du physikalische Phänomene ganz präzise beschreiben, sogar vorhersagen. Und jedes physikalische Gesetz spricht welche Sprache? Eine mathematische Sprache. Ohne Mathematik kann man bestimmt behaupten, gibt es keine Physik. Oder können wir sie nicht verstehen? Und dass du und ich, dass wir heute hier sind und dass wir leben, das hat natürlich auch eine Grundlage. Eine Voraussetzung, es setzt nämlich voraus, dass du und ich, dass wir geboren wurden. Sonst wären wir ja jetzt gar nicht hier. Wir hatten einen Vater und eine Mutter. Haben sie vielleicht noch? Und Gott hat uns durch unsere Eltern ins Dasein gerufen. Unsere Geburt ist also die notwendige Grundlage dafür, dass wir jetzt gerade leben. Und die notwendige Basis der Geburt wiederum, wenn man noch ein Stück zurückgeht, oder wenn man ganz zurückgeht, ist der Ratschluss des Schöpfers. Er hat beschlossen, dich und mich zu erschaffen und hat das dann vollbracht durch die Zeugung unserer Eltern. Und wenn du ein neues Haus, ein neues Auto, eine Waschmaschine oder übermorgen Lebensmittel kaufst, dann brauchst du Geld. Das ist die nötige Voraussetzung, das ist eine finanzielle Basis für all diese Geschäfte. Und als der Herr Jesus vor knapp 2000 Jahren glorreich von den Toten auferstand, da hat Gott ein ganz entscheidendes Fundament gelegt. Nämlich das Fundament unserer Errettung. Geplant hat der Herr diese Basis natürlich schon viel früher. Und die Folgen, die sich daraus ergeben, das hat er geplant, bevor er das Universum schuf. Als es nur ihn allein gab, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, also vor aller Zeit, da war nur Ewigkeit. Und da war die frohe Botschaft bereits im Herzen Gottes fest beschlossen. Die gab es schon. Im Herzen Gottes, die Botschaft vom Erlösungswerk, das Jesus vollbringen würde, indem er, wie wir es auch gesungen haben, sein Leben freiwillig gab an unserer Stelle und in der Auferstehung wieder genommen hat. Das war schon als fertiger Plan im Herzen Gottes. Paulus schreibt davon. Er schreibt den Korinthern im 1. Korintherbrief Kapitel 2 über das Evangelium in Vers 7. Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Das Das heißt, die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung, natürlich damit auch das Faktum des Todes Jesu und seiner Auferstehung, war von Gott fest beschlossen, vor aller Zeit. Der Ratschluss für das Fundament unserer Erlösung, Karfreitag und Ostern, dieser ewige Ratschluss der Liebe, so kann man den auch nennen, war bei Gott schon immer da. Ausgeführt hat Gott diesen Entschluss natürlich, als die Zeit dann erfüllt war aus seiner Sicht. Da sandte er Jesus, seinen ewigen Sohn, auf die Erde. Und durch diesen Jesus, wir wissen es, hat Gott geredet. Er hat selber Worte des ewigen Lebens zu den Menschen geredet. Und dieser Jesus, der strahlte Gottes Herrlichkeit aus. In diesem Jesus begegnete Gott selber den Menschen. Gottes heiliges Wesen begegnete Leuten, die Jesus trafen. Dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, vollbrachte auf Golgatha für die Gläubigen die Reinigung von ihren Sünden. Und damit jetzt diese Basis für die Errettung von Menschen komplett wird, dieser Jesus wurde wie in Ewigkeit, in völliger Souveränität von Gott beschlossen. Er wurde vom Vater aus den Toten auferweckt und zur Rechten der Majestät in der Höhe erhöht. Also müssen wir sagen und konstatieren jetzt im Vorfeld der Lesung des Predigttextes, die Auferstehung des Herrn Jesus ist eine von Gott festgesetzte Basis, die unzerstörbar ist, ein ewiger Fels, also ein Fundament, an dem niemand rütteln kann und das niemals zerstört wird. Ein Fundament für das ewige Leben bei Gott. Der alles entscheidende Ausgangspunkt und die zwingend notwendige Voraussetzung, dass es überhaupt so etwas wie Heil gibt. Dafür, dass ein Mensch also für den Himmel errettet werden kann. Natürlich nur, wenn er sein Herz Jesus gegenüber öffnet. Und vorhin haben wir gesagt, ohne Mathematik gibt es keine Physik, ohne Fundament steht kein Haus, so wie dieses hier. So müssen wir Christen bekennen, ohne Auferstehung des Herrn Jesus gäbe es für Gläubige kein ewiges Leben. Das wäre nicht möglich. Die Errettung von Menschen für ein ewiges Leben mit und bei Gott ist demzufolge auch, jetzt positiv gesagt, keine Luftnummer, kein Luftgespinste, keine Schnapsidee, keine schöne Fantasie. Nein, sie beruht auf einer Basis, die Gott gelegt hat, die wahr ist, die wirklich ist, die Gott selbst gelegt hat. In dieser Welt, in der wir leben, es ist tatsächlich geschehen. Es haben viele bezeugt. Die Propheten haben es hunderte Jahre vor Jesus bezeugt. Dann mehr als 500 damalige Augenzeugen, denen es Jesus begegnet. Es waren die Frauen, es waren die Jünger, es waren andere, die Jesus nachgefolgt sind. Mehr als 500. Das ist vielleicht genauso, wie wenn heute jemand bezweifeln würde, in unserem Volk ist dieses schreckliche Unrecht vielleicht gar nicht geschehen, dass Juden vernichtet wurden. Da müssen wir sagen, geh hin und frag die Zeugen. Sie leben noch, sie können es dir bezeugen. Und im Nachhinein bezeugt natürlich das unfehlbare Wort Gottes, die Bibel, die Auferstehung Jesu. Wir wollen davon hören, von dieser einzigartigen Basis, die Gott geschaffen hat für die Errettung von Menschen. Und in diesem Fundament, was Gott gelegt hat, da kommt auch eine ganz mächtige heilige Dynamik zum Ausdruck. Also Gottes unwahrscheinlich große Kraft. Und dazu möchte ich gerne den Predigttext lesen aus 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Wer eine Bibel hat, kann das gerne mit aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 1, 3 bis 5. Ist eigentlich ein großer Lobpreis. Und dort steht: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Machen wir uns also im Folgenden Gedanken über das Fundament unserer Erlösung, auf dem wir stehen. Sieht man ja eigentlich oft nicht so, genauso wie wir das Fundament auch nicht sehen, aber wir spüren, dass es da ist. In unserem Bibeltext sehen wir, dass die Basis unserer Erlösung sogar eigentlich eine doppelte ist, zweifach. Eigentlich wie aus zwei Bausteinen zusammengesetzt, so ein Fundament. Ein Baustein, zweiter Baustein, zusammengefügt zum Fundament. Und der erste Baustein ist gemäß dieses Textes Gottes große Barmherzigkeit. Und der zweite, wie gesagt, die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Betrachten wir zunächst diese Basis, die eigentlich in Gottes Herz zu suchen ist, diesen ersten Baustein, nämlich seine große Barmherzigkeit. Wie hier geschrieben steht in Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wer von euch Gott lieb hat, der kennt diesen Charakterzug Gottes, seine Barmherzigkeit. Kennst du ihn auch? Ist dir klar, dass du einen barmherzigen Gott hast, dessen Barmherzigkeit sogar groß ist, wie die Schrift hier sagt, unermesslich, sicherlich größer, als wir Menschen jemals begreifen können? Und man sieht dieses Erbarmen Gottes bereits in äußerlichen Dingen. Bevor wir jetzt zum Kern vordringen, bleiben wir mal so beim Äußeren zunächst mal. Beispiel, der Herr hat sich erbarmt damals vor 3500 Jahren, als die Israeliten von den Ägyptern so furchtbar unterdrückt und gequält wurden. Wir können das nachlesen im zweiten Buch Mose. Und da schrien sie zum Herrn und er erhörte ihr Schreien. Er sandte seinen Knecht Mose zu ihnen und er führte sie dann mit Hilfe von gewaltigen Zeichen und Wundern aus dieser Sklaverei ins verheißene gute Land, in einem unglaublichen Exodus. Ich lese uns das mal vor und da merken wir, in diesem Text, da kommt so dieses Erbarmen Gottes, aufgrund dessen er anfängt zu handeln, zum Ausdruck. 2. Mose 3, Vers 7 bis 10. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört, über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Merken wir, wie Gottes Herz voller Erbarmen für sein Volk schlug und was er getan hat. Er hat die Welt bewegt, um dieses kleine Volk aus ihrer qualvollen Situation herauszuholen. Und so ist es in unserem Leben auch. Jegliche Hilfe, sage ich jetzt einfach mal so, jegliche Hilfe, die du in großen und kleinen Dingen erlebt hast, das war kein Zufall. So wie damals diese Ermöglichung des Exodus für die Israeliten auch kein Zufall war. Sicherlich sind vordergründig oftmals die Hände von Menschen, die Münder von Menschen beteiligt, durch die du oder ich Hilfe erfahren. Aber die eigentliche Quelle der Unterstützung, die Quelle der Auferbauung, die Quelle der Ermutigung oder auch die Quelle der Neuorientierung, diese eigentliche Quelle ist die Barmherzigkeit Gottes. Menschen dienten ihm dabei vielleicht als Werkzeuge, die er gebrauchte, er Gott, um dir und mir wohl zu tun. Aber bekennen müssen wir mit Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe, und ihr merkt ja, da gibt es keine Ausnahme, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Und an dieser Stelle haben wir eigentlich schon genügend Gründe, um dem Beispiel des Petrus zu folgen, der diesen Predigttext heute verfasst hat im ersten Petrusbrief, im Auftrag des Geistes Gottes. Und Petrus konnte nicht anders, als Gott für seine Barmherzigkeit anzubeten. Er konnte nur staunen. Sein Herz war erfüllt angesichts dessen, was alles aus der Barmherzigkeit Gottes an Strömen der Liebe und des Segens quillt. Und deswegen schreibt er: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben bisher jetzt erkannt, dass es ein Vorrecht ist, zu Gottes Volk zu gehören. Denn dem Volk Gottes gilt die Barmherzigkeit des Vaters. Die Frage ist also an dich auch gerichtet: Gehörst du zum Volk Gottes? Jetzt zu dem Volk, das er sich durch Jesus Christus sammelt. Gehörst du zum Volk Gottes, weil du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast? Dann hüllt dich tatsächlich in Jesus Gottes große Liebe und Barmherzigkeit ein, wie so in einem Schutzraum. Und in diesem Schutzraum der Barmherzigkeit, da ist man wirklich geborgen, egal was kommt. Selbst im Alter, selbst im Sterben, du bleibst geborgen in diesem Schutzraum der Liebe Gottes, in seinen Händen. Warum? Weil seine Haltung dir gegenüber immer von dem Grundton der Barmherzigkeit bestimmt sein wird, weil du sein Kind bist. Psalm 103, Vers 17: Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Gottes Gnade, die bleibt für die, die Gott gehören. Wer nicht zu Gott gehört, weil er sich vielleicht noch nie zum Herrn Jesus bekehrt hat, weil er noch nie dem Herrn die vollkommene Herrschaft über sein Leben eingeräumt hat, also den Herrn eben nicht fürchtet, wie es hier ausgedrückt war, den möchte ich einfach heute hier von dieser Kanzel dringend aufrufen, die Barmherzigkeit Gottes nicht zu verwerfen, sondern wirklich ernstlich zu suchen. Denn das ist doch der einzige Schlüssel zum Leben. Das ist doch die Quelle des Lebens. Wir singen das manchmal, denn das beruht auf einem Psalm. Bei dir ist die Quelle des Lebens, Gott bei dir. Der einzige Schlüssel für eine lebendige Hoffnung ist Gott. Die einzige Möglichkeit, auch ein Erbe der Herrlichkeit zu werden und diese Erbschaft zu erhalten. Wer von euch etwas geerbt hat hier in dieser Welt, der weiß, man kann ein Erbe auch ausschlagen. Es geht. Wenn das Nachlassgericht einen anschreibt, muss man auch zusagen: Ja, ich trete das Erbe an. Ich kann hier nur aufrufen: Nimm Gottes Liebe an. Er hat dich auch angeschrieben durchs Wort. Du kannst Erbe sein. Nimm es an. Nimm Gottes Liebe an. Nimm die unvergängliche, wie es hier heißt, unbefleckte, unverweltliche Erbschaft an. Schlag es nicht aus. Es ist viel größer, als du denken kannst. Wenn man die Erbschaft des Himmels ausschlägt, erbt man automatisch eigentlich die Vorladung vor Gottes Gericht. Gibt es auch ein Anschreiben, jetzt bildlich gesprochen. Und dort, was macht Gott dort? Dort legt er den Maßstab seines heiligen Willens an, und zwar ganz detailliert über jeden Augenblick deines Lebens. Wird alles geprüft. Und jede Menschenseele muss sich für jede Sekunde ihres Lebens vor Gott verantworten. Und das ist ein Riesenproblem. Und vor diesem Riesenproblem, dieses Erscheinenmüssens vor Gottes Thron im jüngsten Gericht, warnt die Bibel sehr eindringlich im Vorfeld, ist auch Barmherzigkeit, und sagt uns klipp und klar in Römer 3, Vers 9, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, sodass in diesem Gericht es keinen einzigen Freispruch geben wird, traurig aber wahr, nur Verurteilungen zur ewigen Trennung von Gott. Und das ist genau das Gegenstück zu der Erbschaft, die durch Jesus möglich ist, zur ewigen Erbschaft. Und deswegen ruft schon das Alte Testament auf, zum Beispiel im Propheten Amos, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Amos 5, Kapitel 6, sucht den Herrn, so werdet ihr leben. 2. Korinther 5, 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und darf jeder, der hier vorne steht, so auch ich heute, stellvertretend für Christus euch aufrufen, lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus. Wir haben jetzt mehr so am Anfang das Volk Gottes betrachtet und sind jetzt aber schon zu dem Individuellen, auf die individuelle Seite gewechselt. Und da wollen wir noch eine Weile verharren. Mit der Frage, wem gilt außer dem Volk Gottes noch die Barmherzigkeit, die so groß ist im Herzen Gottes? Sie gilt, müssen wir sagen, jetzt besonders vom Neuen Testament her, sie gilt Sündern, die zum Herrn umkehren. Wie der verlorene Sohn, wir haben davon gehört hier in der Predigtreihe, der sich aufmachte, weil er seinem selbstgerechten Leben ja ein Ende setzen wollte und von Ferne aufgebrochen ist zum liebenden Vater zurück. Er machte sich auf, um zum Vater zurückzukehren, und ganz ehrlich und demütig wollte er und hat er auch dann getan, seine Schuld vor dem Vater zugegeben. Und genau in dem Moment passiert etwas ganz Wunderbares, denn er wurde beschenkt, ja, von diesem überströmenden Erbarmen seines Vaters, der ihn umarmt und küsst, ihm das Gewand anlegt und sagt, wir feiern ein Fest, du warst tot und du bist wieder da, bist wiedergefunden. Die Barmherzigkeit Gottes, sie gilt Menschen, die wie hirtenlose Schafe herumirren, vermutlich ohne persönliche Beziehung zu Gott und daher auch ohne Zukunft bei Gott. Und wenn sie ehrlich sind, auch ohne echte Hoffnung. Jesus hat solche Menschen zu Tausenden gesehen. Menschen, die verloren sind und die, wenn sie ehrlich sind, niemand haben, der ihnen wirklich die Last ihrer Sorgen nimmt, die Last ihrer Fehler, die Last ihres Versagens, die Last ihres Alters, die Last ihrer Verschuldungen, die Last ihres selbstbestimmten Lebens, an deren Ende dann doch alle menschlichen Hoffnungen sterben. Wie man sagt, die Hoffnung stirbt zum Schluss, aber sie stirbt, wenn es menschliche Hoffnung ist. Und Jesus hat Mitleid mit diesen Menschen. Eines Tages sah Jesus, wie ein Beerdigungszug in der Stadt Nain zum Friedhof zog. Gestorben war der einzige Sohn einer armen Witwe. Und nun hört, wie es Jesus erging, als er sie sah. Lukas 7, Vers 13. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott. Und das ist jetzt wieder echt Jesus, wie er das hier macht. Wie er sich über diese Frau erbarmt, die er sieht in ihrem Leid, in ihrem Kummer. Wie er sie tröstet und bereit ist, eines seiner größten Wunder zu tun für diese Frau und für diesen jungen Mann. Und ihr Leben damit auf eine völlig neue Basis zu stellen. Trotzdem noch etwas Kleines gegenüber der Auferstehung Jesu, weil dieser junge Mann wieder sterben musste. Aber Jesus lebt. Und deswegen nochmal der persönliche Anspruch an dich, wenn heute Morgen jemand hier ist unter euch, der mühselig und beladen ist, wie es Jesus auch ausdrückt, oder der keine klare und gewisse Hoffnung über den Tod hinaus hat, weil er oder sie bisher am Retter Jesus so vorbeigelebt hat, dann darfst du wirklich wissen, Der himmlische Vater ist in seiner großen Barmherzigkeit gerade für dich da. Und das Herz des Herrn Jesus brennt schon voller Mitleid und Erbarmen dir gegenüber. Warum? Weil sein göttliches Auge dein Elend ganz genau sieht. Dein Leben, das ohne Gott ein verlorenes Leben ist, wenn du so jemand bist, weil du bisher die Erbschaft der Herrlichkeit und des ewigen Lebens nicht angenommen hast, bisher ausgeschlagen hast, vielleicht aus Unwissenheit, aber vielleicht auch absichtlich. Obwohl sie Gott dir schon so oft im Evangelium angeboten hat. Er ist ganz anders wie das Nachlassgericht. Er schreibt das ständig, vielleicht jeden Tag, jede Woche einmal, wenn du von Jesus hörst, wieder ein Brief des lebendigen Gottes. Nimm Gottes Liebe an. Nächste Woche wieder, du hörst es von jemand anders, ein Brief des lebendigen Gottes. Nimm die Erbschaft an. Du kannst erben. Ich bin dir barmherzig. Matthäus 9, 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus bricht es das Herz. Er hat Mitleid. Und bei all dem ist mit Sicherheit, denke ich, auch eins klar geworden, dieses Erbarmen Gottes, über das wir gerade jetzt sprechen, das ist auch nicht nur eine Gefühlsregung, die vielleicht flüchtig ist, wie bei uns oft. Wenn wir vielleicht jetzt noch nach Ostern irgendwo eine Stadt besuchen, in der Fußgängerzone, sehen wir einen Bettler sitzen, der seinen Hut vor sich hingestellt hat. Vielleicht werfen wir 2 Euro rein, aber im nächsten Einkaufsladen haben wir bestimmt diese arme Kreatur schon wieder vergessen. Es war eine kurze Gefühlsregung in uns, aber spätestens am nächsten Tag wissen wir nichts mehr um diesen Mann oder diese Frau. Aber Gottes Erbarmen bedeutet mehr. Es ist viel mehr als so ein übliches Geschenk, das sich in weltlichen Bahnen bewegt. Und selbst wenn es 1.000 Euro sind. Bei Gott ist es nämlich so, wem Gott barmherzig ist, der wird mit übernatürlichen Gütern und Gaben beschenkt. Und das bedeutet, Gott greift in dein Leben ein. Da gibt es Maßnahmen von seiner Hand in deinem Leben. Da gibt es Auswirkungen, da gibt es Folgen. Da wird das Leben umgekrempelt und verwandelt. Sogar völlig neu gemacht durch die Schöpferkraft Gottes, weil er als Schöpfer tätig wird. Wer Gottes Barmherzigkeit erfährt, in dessen Leben greift der lebendige Gott ganz konkret ein. So wie bei Jesus. Das war nicht nur eine schöne Idee. Der Leichnam, der da lag, der wurde zu neuem Leben erweckt. Das ist ein ganz mächtiger Eingriff. Und da agiert der Geist Gottes in seiner unermesslichen Kraft und nimmt Veränderungen an Herz und Seele vor. Und genau darauf kommt es an. Nicht auf irgendeine Gefühlsduselei, sondern auf das mächtige Eingreifen Gottes im Leben von Menschen. Es kommt deswegen darauf an, weil in dem Zustand, wie wir gehört haben, in dem wir von Geburt an sind, Kinder Adams, Kinder der Entfremdung von Gott, Kinder des Todes, Kinder der Sünde, Kinder des Unglaubens, so können wir ja gar nicht ins Reich Gottes eingehen. Das passt nicht. Das geht nicht. Es muss eine völlige Erneuerung des Menschen geschehen, die nur von oben vollbracht werden kann. Von einem Gott, der ein reines, ein selbstloses, ein vollkommenes Erbarmen mit seinen Geschöpfen hat. Und der dazu auch die Allmacht hat, die Vollmacht hat und die göttlichen Möglichkeiten besitzt, dass er eben seine Geschöpfe, die durch die Sünde verunreinigt wurden, reinigen kann, heiligen kann, neu machen kann. Ein oft zitierter Vers, einfach weil er so wichtig ist. 2. Korinther 5, 17, diesmal in der neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt hat. Beschließen wir diesen ersten Teil der Predigt über die Grundlagenfunktionen des Erbarmens Gottes mit einer Frage. Mit einer Frage, deren Antwort eigentlich mehrfach schon angeklungen ist. Trotzdem kommt hier nochmal die Frage. Was ist eigentlich die größte Auswirkung des Erbarmens Gottes? Die Antwort liegt auf der Hand. Na klar, es ist natürlich unsere Errettung als seine Kinder. Stellen wir uns die Errettung eines Menschen für den Himmel vielleicht wie einen Fluss vor. Die Itz oder den Main oder irgendein Fluss, ganz egal. Die Saale, wo du auch immer herkommst, denk an irgendeinen Fluss. Und wenn man jetzt die Quelle sucht, würde man ja flussaufwärts gehen. Immer weiter, am Fluss entlang, vielleicht hunderte Kilometer. Und irgendwann kommt man zur Quelle. Wenn wir jetzt den Fluss der Errettung eines Menschen aufwärts gehen, wo wäre dann die Quelle deiner Erlösung zu finden? Was wäre das für eine Quelle? In Gottes gnädigem und barmherzigem Herz. Denn darüber sprechen wir jetzt. Gottes Erbarmen, das ist die Quelle deines Heils. Denn dieses Herz Gottes, diese Quelle, die ist ja schon aufgebrochen in der Ewigkeit. Da fing die schon an zu sprudeln. In Gottes Herz. Genauso wie die Quelle für alles Gute und auch für all die Führungen in deinem Leben aus Gottes Barmherzigkeit und Weisheit entspringen. Das ist die Quelle. Und hier wird noch eines klar. Eigene Leistungen können nie Quelle eines Menschen sein. Im Blick auf Errettung. Ein gutes Leben kann nie Quelle des ewigen Lebens sein. Wir wissen ja, die Quelle ist in Gottes Herz, bei Gott. Solche irdischen oder menschlichen Quellen, die trocknen am Ende aus. Spätestens wenn man stirbt, dann ist diese Quelle versiegt, aus, vorbei. Dann enthält dieser Strom kein Wasser mehr. Kein Wasser, das ins ewige Leben quillt. Davon sprach Jesus mal zu einer Frau am Brunnen und hat gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Herr, ich will das haben. Und mit dem lebendigen Wasser meinte er sich selber. Ein Wasser, das bis ins ewige Leben quillt, hat er gesagt. Das bin ich, Jesus. Jesus antwortete dieser Frau und sprach zu ihr, Johannes 4, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das war das Wasser in der Quelle, das physikalische. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und deswegen gilt wirklich für jeden, der durch seinen Glauben an Jesus, dem Heiland, gehört, dass er ewiges Leben erhält, quasi direkt aus der Quelle der großen Barmherzigkeit Gottes. Und so hat es schon der König David erkannt, in dem vorhin schon zitierten Vers, als er schrieb, Psalm 36, Vers 10, und sprach Gott an, bei dir ist die Quelle des Lebens. Ich lese uns eine Passage vor aus dem Titusbrief, die das auch nochmal zusammenfasst. Titus 1, Vers 3 bis 7. Rückschau auf unser Leben, bevor wir Christus kannten. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt, wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Nun haben wir diesen ersten Baustein betrachtet, der das Fundament unserer Erlösung bildet, Gottes Erbarmen. Es führt dazu, dass ein Mensch, der Jesus in sein Leben aufnimmt, von Neuem geboren wird. So stand es im Text. Also ein völlig neu geschaffener Mensch wird, den Gott für heilig und gerecht betrachtet und in den Himmel aufnehmen wird. Die Bibel nennt es lebendige Hoffnung haben. Also eine ganz gewisse, sichere Hoffnung. Eigentlich müsste man sagen Gewissheit. Die Hoffnung, für immer zu Jesus gehören zu dürfen. Und nach dem Tod anstelle des jüngsten Gerichtes in seine Herrlichkeit eingehen zu dürfen. Lebendige Hoffnung haben bedeutet, mit einem göttlichen Anker im Himmel verankert zu sein. An dem darf ich hängen. Und er ist fest im Himmel verankert. Lebensstürme oder auch der irdische Tod können diesen Anker nicht lösen. Warum? Weil der allmächtige Herr dahinter steht. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwänglichen Erbe, verweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Betrachten wir nun den zweiten Baustein, der die Basis unserer Errettung darstellt. Und das ist die Auferstehung des Herrn Jesus. Eigentlich muss dazu gar nicht mehr so viel gesagt werden. Denn wir haben doch gerade schon über die lebendige Hoffnung nachgedacht, die wir erhalten. In der Mitte des Predigttextes stand dieser Basissatz: durch die Auferstehung des Herrn Jesus Christus aus den Toten. Das war so die Mitte dieses Textes. Und das ist die Grundlage für eine lebendige Hoffnung, die eben zuletzt dann nicht stirbt, wie man so oft sagt, sondern sie ist keine vage Hoffnung, sondern eine lebendige, feste, gewisse, sichere Garantie, könnte man sogar sagen. Diese lebendige Hoffnung, von der die Bibel hier spricht, kann man so definieren. Es ist die Erwartung, in den Himmel aufgenommen zu werden und dort für immer bei Jesus sein zu dürfen und auch ihm gleich sein zu dürfen. Um diese Erwartung geht's. Und diese Hoffnung wird jedem, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, durch die Auferstehung wirklich garantiert. Das Wort Gottes sichert dir das zu. Das ist eine Garantie. Der Apostel Paulus war von dieser Gewissheit getragen, als er den Philippern schrieb: mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Also er hat gesagt, wenn ich sterbe, eigentlich ist es mein größter Wunsch, weil ich dann zu Christus komme. Und diese Gewissheit hat unzählige Glaubensgeschwister durch Leid hindurchgetragen, hat ihnen Kraft und Mut geschenkt, für Jesus unterwegs zu sein, hat sie auch befähigt, ihr Leben für Gott zu leben, ihm treu zu sein, nicht aufzugeben, ihr Leben dem Dienst für Jesus zu weihen. Denn wir haben doch ein ganz großes Ziel vor Augen. Wenn wir hier unsere Augen schließen, dann im selben Moment, im selben Augenblick daheim zu sein bei unserem geliebten Herrn. Und wenn du das nächste Mal in den Urlaub fährst und es wird dir lang, weil du schon 4 Stunden unterwegs warst, du hältst aber durch, weil du ein Ziel vor Augen hast. Du möchtest dort ankommen. Deswegen geht es weiter auf der Fahrt, auch wenn es beschwerlich ist. Das Wort Gottes spricht in diesem Zusammenhang von einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Wer vererbt denn hier etwas? Wer ist der Erblasser? Jesus. Wer sind die Erben? Also da würden bestimmt jetzt viele Finger hochgehen, wenn wir hier in einer Schulklasse wären. Alle, die durch den Glauben an Jesus neu geboren wurden, die errettet sind und Kinder Gottes wurden. Die sind die Erben. Und worin besteht die Erbschaft? Das ist kein Geld, das ist keine Immobilie. Die Adjektive unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich verraten es uns. Es ist unser verherrlichtes Leben in der Ewigkeit. Darum geht es, das ist die Erbschaft. Die tritt jeder Gläubige im Grunde genommen schon an, wenn er wiedergeboren wird. Also wer von euch wiedergeboren ist durch Jesus Christus, hat die Erbschaft schon angetreten, auch wenn sie noch nicht vollendet ist. Also wer Jesus in sein Leben aufnimmt, tritt die Erbschaft an. Warum? Die Bibel sagt uns, mein altes Ich, wenn ich Jesus aufnehme, das stirbt. Das hängt am Kreuz, das ist in den Tod gegeben. Und wenn sich jemand taufen lässt, bezeugt er das ja auch, indem er untergetaucht wird. Mein altes Ich ist mit Christus ans Kreuz genagelt. Und der Herr hat mir ewiges Leben eingepflanzt. Und das sagt die Bibel mit ganz markigen, eindrücklichen Worten in Römer 6, Vers 5. Und da schreibt Paulus, denn wenn wir mit ihm, also mit Christus, eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das kommt daher, weil wir mit Christus, wenn du glaubst, bist du zusammengebacken mit Christus. Das ist ein Ding. Zusammengeklebt mit Christus. Verbunden mit ihm. Also mit ihm gestorben und dann auch mit ihm auferstehen, weil du an Jesus hängst. Sein Schicksal ist dein Schicksal. Paulus schreibt, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, Christen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und jetzt sehen wir, wie notwendig die Auferstehung war. Die war hochnötig. Denn weil er auferstanden ist und wir mit ihm verwachsen sind im Glauben, dürfen auch wir auferstehen und werden auferstehen. Zum Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde, wenn der Herr Jesus kommt und seine Leute abholt, dann werden alle, die zu Jesus gehören, mit einem Herrlichkeitsleib überkleidet werden, der dem Auferstehungsleib des Herrn Jesus ähnlich, ja gleich sein wird. 1. Korinther 15, 49, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und einer meiner Lieblingsverse aus dem Philipperbrief ist Philipper 3, Vers 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Was ist das für eine kostbare Erbschaft? Unendlich kostbar. Einen Leib zu bekommen, der so beschaffen ist wie der Herrlichkeitsleib Jesu? Können wir uns das vorstellen? Er wird unseren Leib umgestalten, dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Philipper 3, 21. Was für eine kostbare Erbschaft, im Himmel ein Leben führen zu dürfen, das unsterblich ist, das nicht mehr von Sünde und Schuld befleckt ist, das nicht mehr vom Satan angegriffen wird, das nie kraftlos und krank oder schwach werden wird, unverwelklich. Ja, Blumen verwelken, die werden schwach, Blätter fallen ab. Das ist nicht so bei der himmlischen Erbschaft. Kraftvolles Leben. Die Erbschaften, die wir hier bekommen, die halten ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte. Irgendwann, wenn unser Leib stirbt, dann ist die Erbschaft, kriegt sie der Nächste, wenn noch was übrig ist. Aber wir haben sie nicht mehr. Manchmal gibt es große Probleme bei Erbschaften. Das weiß die Welt auch, das wissen wir Christen auch. Es ist manchmal eine Erbschaft mit Pflichten verbunden, manchmal mit Streitigkeiten unter den Erben, wie schrecklich. Manchmal ändert ein Erblasser, wenn er noch lebt, das Testament und auf einmal ist der, der ursprünglich Erbe war, gar nicht mehr als Erbe eingesetzt. Es kann auch passieren, dass es zu Ungunsten der Erben verändert wird oder dass die Erben das anfechten, andere Erben. Was es da für Probleme gibt. Anders bei Jesus. Hier steht, er bewahrt die Erbschaft für seine Kinder im Himmel auf, wie in einem himmlischen Safe. Da kommt keiner dran, außer der Herr. Ist unanfechtbar. Aber er bewahrt nicht nur dein Erbe, wenn du Christ bist. Er bewahrt auch dich, den Erben. So steht es doch hier im Text. Dass du nämlich im Glauben bleibst, dass du nicht aufgibst im Glauben, dass du beharrlich an ihm dranhängst, dass du ihm treu verbleibst, damit du auf alle Fälle dieses endgültige Heil, das Ziel im Haus des Vaters im Himmel, erreichst. Bewahrt zu einem unvergänglichen und befleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, und jetzt Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Das heißt, Gott bewahrt auch dich als Erben der Herrlichkeit, damit da nichts dazwischen kommt, damit du die Erbschaft antreten kannst. Eigentlich wunderbar. Was für ein Segen, dass der Herr Jesus nicht im Tod geblieben ist, denn daran hängt es ja. Denn ohne leibliche Auferstehung Jesu würden auch wir Gläubigen in alle Ewigkeit ohne verherrlichten Leib sein müssen. Irgendwie nur halb auferstanden, als Seele Teil der Ewigkeit zu sein, das wäre irgendwie nur halb so gut. Und jetzt bekommen wir einen Leib, denn zum Leben gehört ein Leib dazu. Das wissen wir schon von der Schöpfung, denn Gott machte den Menschen zu seinem Bilde aus Seele und Leib. Ist uns übrigens klar, was für ein gigantischer Kraftakt Gottes Auferstehung war? Also Jesu Auferstehung? Das hat er nicht so nebenbei gemacht, aus der Portokasse seines Kraftaktes bezahlt. Das war für Gott wahrscheinlich die größtmögliche und schwierigste Aktion, mal menschlich gesprochen, die Gott, der Schöpfer, gemacht hat. Ich denke, dass die Schöpfung des Universums für Gott leicht war. Er hat es gesprochen und es war da. Es war noch kein Satan da, der sich da Gott entgegengestellt hätte. Aber vermutlich war es so, als Jesus da im Grab lag, da war der Satan da. Und was war jetzt sein vielleicht letztes Ziel? Dass dieser Leichnam da im Grab bleibt. Damit er sagen kann, der Tod hat doch einen Teilsieg errungen, weil der Leichnam des Messias, den hast du nicht geschafft, zum Leben zu erwecken. Also war der Satan da. Und das heißt, eigentlich war das ein mächtiger Kampf, Sieg und Triumph Gottes über die finsteren Mächte, über den Tod auch, über die Sünde, vor allen Dingen über den Satan, über alle dämonischen Mächte der Bosheit, die gerne wollten, dass der Leichnam bleibt. Aber Gott hat gesiegt, er hat Jesus auferweckt und hat diese Mächte der Bosheit, die real sind, unter die Füße Jesu getan. Epheser 1, Vers 19. Mitten, das ist so ein ewig langer Satz wie bei Paulus oft, mitten aus dem Satz raus. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ausdrücklich erwähnt die Schrift, was für ein Kraftakt die Auferstehung war. Das ist bei den Schöpfungswerken nicht der Fall. Da heißt es nur, Gott sprach und es geschah. Schwer genug. Aber hier ist die geballte Dynamik des lebendigen Gottes zum Einsatz gekommen. Großartige Basis für all das, die Auferstehung unseres Herrn. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Gott genau mit dieser mächtigen Kraft, von der gerade die Rede war, in deinem Leben als Gläubiger wirkt. Denn so stand es doch, haben wir doch gerade gelesen. So fing sogar Paulus an in dieser Epheserstelle, dass diese Kraftwirkung auch uns in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Und sonst könnte ja auch überhaupt niemand das neue Leben überhaupt bekommen. Weil in ihm ja auch eine Neuschöpfung passiert und das alte Leben in den Tod gegeben wird. Wir brauchen uns nie entmutigen lassen. Jesus lebt in uns und mit ihm die gewaltige Kraft Gottes. Keine Gemeinde muss jemals verzagen, denn wer ist uns als Haupt gegeben? Dieser Herr, der mit der gewaltigen Kraft Gottes auferstanden ist und sie auch als Vollmacht erhalten hat. Denn er ist hoch erhöht über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft. In dieser und in der zukünftigen Welt. Wie gut, dass er auferstanden ist, denn ohne seine Auferstehung gäbe es auch nichts, was durch die Kraftwirkung Gottes in deinem Leben sich irgendwie verändert. Sehr unmöglich. Es gäbe keine Wiedergeburten und keine wiedergeborenen Herzen. War die Auferstehung eigentlich auch eine große Predigt ohne Worte? So wie beim Abendmahl? Wenn du es nimmst, verkündigst du ohne Worte den Tod des Herrn? Ja. Wer hat denn da gepredigt? Der Vater. Er hat ein großes Ja gesprochen. Ein gewaltiges Amen. Unhörbar. Wozu? Zu dem Erlösungswerk, was hier geschehen ist, am Kreuz. Und in der Auferstehung sagt der Vater, ja, ich nehme das an, es gilt. Ein öffentliches Ja vor aller Welt zu dem, was Jesus vollbracht hat. Wie die Quittung bei einer Bezahlung, die ist nötig. Wie die Urkunde nach einem bestandenen Examen. Das ist zwar bestanden, aber du brauchst die Urkunde. Oder die Heiratsurkunde, wenn du verheiratet bist. Oder wenn dein Kredit zurückbezahlt ist, dann schreibt dir das die Bank und du legst auch Wert drauf. Ich möchte es schon haben. Da steht drin, der Kredit ist zurückgezahlt. Das brauche ich als Beleg. Das ist der Beleg, die Auferstehung für das, was hier geschehen ist am Kreuz. Der Beleg von Gott her. Wie gut, dass er auferstanden ist. Das ist das Fundament, die Grundlage und Voraussetzung unserer Auferstehung. Wer zu Jesus gehört, hat ein Auferstehungsleben bekommen. Unsichtbar zunächst, durch Gott. Und es geschieht, wenn man sein Leben ihm, dem Herrn, in Buße und persönlichen Glauben ausliefert. Fassen wir zusammen. Aber ich merke gerade, ich habe heute ein bisschen länger gesprochen als sonst. Aber ihr merkt jetzt an diesem Satz, geht jetzt gleich dem Ende der Predigt entgegen. Fassen wir zusammen. Und das ist jetzt wichtig auch für uns als Christen, dass wir was mitnehmen für unser praktisches Christsein. Der entscheidende Baustein, durch den du Auferstehungsleben erhältst, wenn du Jesus Christus angehörst, das ist damals 3 Tage nach Karfreitag passiert, an diesem ersten Ostersonntag der Geschichte. Und für dich bedeutet es nun, du hast Auferstehungsleben geschenkt bekommen und ich möchte es gern konkret machen, das heißt, du bist gereinigt von Schuld. Das alte Ich ist der Kreuzigung übergeben. Du bist nicht mehr derselbe. Du bist neu geboren in Christus. Du wirst in Zukunft einen verherrlichten Leib erhalten. Du bist befreit vom ewigen Tod, von dem ewigen Verderben. Du bist befreit vom jüngsten Gericht. Du kannst, und das ist jetzt praktisch in deinem Leben, Sieg über Sünde haben. Du kannst Sieg über Sünde haben, Auferstehungsleben in dir. Und du bist befähigt, aus seiner Kraft ihm zu dienen, Dienste für den Herrn zu tun in seinem Reich. Denn das Auferstehungsleben ist in dir. Und es ist ganz wichtig, dass wir auf diese Wahrheit vertrauen. Am ersten Ostersonntag brach die Quelle des ewigen Lebens auf und fing mächtig an zu sprudeln. Denn Gott legte den alles entscheidenden Grund für deine Erlösung und besiegelte auf ewig deine himmlische Erbschaft. Bist du schon Christ? Dann bedeutet es für dich praktisch, bau im täglichen Glauben all dein Handeln auf dieser Tatsache auf. Dass dein altes Leben verstorben ist und dass du sein Auferstehungsleben erhalten hast. Das musst du im Glauben wirklich annehmen, jeden Tag neu. Nur so kannst du Sieg erhalten. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht und hast Gott noch nie als barmherzigen Vater kennengelernt, hast ihn links liegen lassen bisher. Dann hättest du das Größte verpasst, was ein Mensch in seinem Leben erleben kann. Die Hand des lebendigen Gottes ergreifen zu können und das wunderbare Auferstehungsleben geschenkweise zu erhalten. Und dieses Leben macht dich in dieser Zeit für den Herrn brauchbar und in Ewigkeit lässt es sich durchdringen vom irdischen Tod zum ewigen Leben. Und wenn da jemand heute unter uns ist, dann rate ich dem oder derjenigen ganz dringend, sprich heute noch jemand an, der dir helfen kann, dein Leben Jesus anzuvertrauen und schlag die Erbschaft nicht aus. Das wäre jammerschade, denn der Herr möchte dich in der Ewigkeit bei sich haben. Ergreif den Anker, denn es steht, wie der Herr sagte, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen.
Amen.
Ja, lasst uns jetzt